Sie hören den Kurier.
Keine europäische Regierung will zurück zu dem Jahr 2016. Und keiner, der sich für Menschenrechte einsetzt, sollte das wollen, denn in dem Jahr 2016 sind in Italien, zwischen Nordafrika und Italien, 4.500 Menschen ertrunken. Und Europa müsste sich eigentlich schämen, denn die eigenen Standards werden hier gebrochen.
Wir sprechen wieder über Migration. Das Thema war lange von Corona aus den Medien und aus der Tagespolitik verdrängt. Aber mit sinkenden Corona-Zahlen und steigenden Flüchtlingsankünften in der EU ist es wieder zurück. Wir sprechen heute mit dem österreichischen Migrationsexperten Gerald Knaus und fragen ihn, ob die EU vor einer neuen Flüchtlingswelle steht. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich begrüße euch herzlich zum Daily Podcast vom Kurier. Die Bilder von hunderten spanischen Grenzbeamten, die Ankömmlinge zurück ins Meer stoßen, sind um die Welt gegangen. Auch Griechenland schockt wöchentlich mit neuen rigiden Maßnahmen gegen ankommende Flüchtlinge und Migranten. Die jüngste Errungenschaft sind Schallkanonen, die Menschen mit einem lauten, ohrenbetäubenden Lärm davon abhalten sollen, die Inseln anzusteuern. Andere Staaten wie Italien und Malta rufen ihre Freunde in den übrigen EU-Staaten um Hilfe mit den Asylsuchenden auf. Die Migrationsfrage ist wieder zurück auf den Agenden der Europäischen Union. Denn die Zahlen der Flüchtlingsankünfte und der Asylanträge steigen nach der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und Grenzschließungen wieder. Gleichzeitig ist die Not von Menschen, ihr Heimatland zu verlassen, ungebrochen. Viele sind längst schon unterwegs. Vor allem am Balkan warten Menschen auf die Reise nach Norden, hat Gerald Tatzgern, Leiter der Schlepperei-Bekämpfung im Bundeskriminalamt, kürzlich dem Kurier gesagt. Laut Schätzungen sollen es um die 100.000 sein. Die meisten von ihnen geben allerdings nicht Österreich, sondern Deutschland oder Schweden als Ziel an. Besseres Wetter bedeutet mehr Migranten, sagte Tatzgern damals. Man kann also damit rechnen, dass die Zahlen weiter steigen. Seit Jahren versucht die EU-Kommission, die 27 EU-Staaten zu einer einheitlichen Migrations- und Asylpolitik zu bewegen. Doch der Migrationspakt kommt nicht vom Fleck. Immer mehr Staaten scheren aus, während die Migrations- und Flüchtlingszahlen wieder steigen. Vor allem an der fairen Verteilung der Lasten scheint es zu scheitern. Während Ankunftsländer wie Italien, Griechenland und Spanien andere EU-Staaten um mehr Solidarität bei der Aufnahme anflehen, heißt es in Staaten wie Österreich oder Deutschland, man trage ohnehin schon mit der hohen Sekundärmigration eine große Bürde. Zu all den Ungereimtheiten innerhalb der EU kommt die Kritik an der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Neben Vorwürfen wegen angeblicher illegaler Pushbacks von Migranten, etwa in der Ägäis, hat Frontex jetzt auch mit Kritik vom Europäischen Rechnungshof zu kämpfen. Die Agentur sei nicht in der Lage, die illegale Migration ausreichend und wirksam zu bekämpfen, heißt es dort. Erwartet die EU jetzt erneut ein erhöhtes Migrationsaufkommen? Und sind wir diesmal darauf vorbereitet? Ich bin jetzt mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus von der European Stability Initiative verbunden. Guten Tag nach Berlin, Herr Knaus.
Guten Tag.
Ja, also wie wir auch vorher schon gehört haben, gibt es ja Meldungen, dass möglicherweise ein neuer Anstieg der Migration nach Europa bevorsteht oder bereits im Gang ist. Sehen Sie das auch so? Erwartet uns eine verstärkte Migration in Europa? Und wenn ja, woran liegt das jetzt?
Also die Schwierigkeit liegt immer darin, einen sinnvollen Vergleichszeitraum zu finden. Die letzten 3 Jahre war die Zahl der Menschen, die irregulär über das Mittelmeer, und das ist ja die Migration, über die wir am meisten reden, weil sie so spektakulär und dramatisch und auch oft tödlich erfolgt. Also die gesamte irreguläre Migration aus der Türkei, aus Libyen, Tunesien, Marokko, die ist in den letzten 3 Jahren eigentlich relativ stabil gewesen. Die ist sogar leicht zurückgegangen. Es ist immer so um die 100.000 im Jahr. Das ist, wenn man betrachtet, dass es sich um die gesamte transkontinentale irreguläre Migration aus ganz Afrika und im Nahen Osten in die EU handelt, keine unglaublich hohe Zahl. Und soweit man das jetzt erkennen kann, wird das in diesem Jahr ähnlich sein. Jetzt ist es legitim zu sagen, kann man diese Zahl weiter reduzieren? Ich halte das sogar für moralisch, denn viele, die sich da auf den Weg machen, bekommen am Ende keinen Flüchtlingsstatus. Wir sehen es an den Nationalitäten, die kommen. Es sterben immer noch viel zu viele Menschen im Mittelmeer. Also die entscheidende Frage, die ich stellen würde, ist, wie kann man diese Zahl und die Zahl der Toten reduzieren, ohne, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Debatte, ohne zu Methoden zu greifen, wie wir sie heute sehen, die sowohl mit dem EU-Recht als auch mit dem internationalen Recht im Widerspruch stehen und die Menschenwürde und die Menschenrechte verletzen.
Vielleicht kurz, also wenn wir jetzt, Sie rechnen damit, dass es ungefähr wieder um die 100.000 sein werden in diesem Jahr. Also jetzt, ich nagel Sie nicht auf diese Zahl fest, aber so ungefähr. Was bremst denn momentan die Migration? Also, wir hatten jetzt geschlossene Grenzen. Das war sicher eine Bremse. Aber was noch? Was hat jetzt noch Migranten?
Es gibt immer zwei entscheidende Faktoren. Das eine ist die Politik an den Grenzen, in diesem Fall der Spanier, der Italiener, der Malteser und auch in Südosteuropa, der Griechen und anderer. Diese Politik ist derzeit in vielen Fällen extrem brutal. Also was wir sehen an der kroatisch-bosnischen Grenze, an der griechischen Land- und Seegrenze, ist eine Politik des Zurückstoßens, täglich. Mhm. Also die Bilder werden aufgenommen. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Zweifel mehr daran, was da passiert. Und jeder, der sich dafür interessiert, jeder Journalist, jeder investigative NGO und natürlich auch die Behörden wissen, was passiert. Das ist eines. Und das hat dazu geführt, dass sie nach Griechenland heute im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, weniger Menschen irregulär kamen als in den letzten 20 Jahren. Das ist nicht
das Ergebnis. Weil das abschreckend war.
Abschreckend. Die Leute werden einfach zurückgestoßen. Die Leute werden zum Teil auf den Inseln noch festgenommen, auf kleine Boote gesetzt und in die türkischen Gewässer zurückgefahren. Das ist das eine. Dann gibt es Gewalt. Also ich selbst kenne persönliche Geschichten nur aus dem letzten Jahr, wo Menschen wirklich brutal zusammengeschlagen, mit Gewalt sogar aus Spitälern in Kroatien noch zurückgebracht wurden nach Bosnien. Auch das ist vollkommen illegal, findet aber statt. Dann haben wir eine Situation in der Ägäis, im zentralen Mittelmeer, der weiterhin für Europa essentiellen, aber extrem bedenklichen Kooperation mit den libyschen Institutionen der Küstenwache, aber auch den ehemaligen, zum Teil immer noch aktiven Milizen, die zum Teil die Lager leiten, wo Leute zurückgebracht werden. Es ist heute so, wer heute in Libyen in ein Boot steigt und losfährt, hat eine 50% Chance, wieder nach Libyen zurückgebracht zu werden. Das war 2016 ganz anders. Da sind 90% derjenigen, die in Boote gestiegen sind, nach Europa gekommen. Das schreckt ab, aber es schreckt ab um den Preis, dass wir wissen, wie diese Leute misshandelt werden, gefoltert, ausgebeutet, vergewaltigt. All das führt dazu, dass sich weniger Menschen auf den Weg machen. Und wir sehen auch, wer sich auf den Weg macht. Das sind im zentralen Mittelmeer, die größte Gruppe im letzten Jahr waren Tunesier. Also die kamen direkt aus Tunesien. Im westlichen Mittelmeer waren es Marokkaner, die kamen aus Marokko. Das ist ein System der Abschreckung durch unmenschliche Behandlung. Das ist keine menschliche Grenze. Mhm. Und es geht einher mit einer immer noch viel zu hohen Zahl von Toten.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, diese Zustände an den Grenzen von Gewalt, die Flüchtlinge erfahren Gewalt, sie werden zurückgepusht. Es sieht momentan so aus, als ob es in Europa vor allem eine Antwort auf Migration gibt, nämlich diese Abwehr. Und auch gar nicht koordiniert, sondern je nach Land eine eigene Abwehr. Warum ist das so? Und gibt es auch andere Möglichkeiten, die Migration zu organisieren oder zu managen?
Ja, absolut. Aber es ist mehr Aufwand, es so zu machen, dass es mit unseren Gesetzen im Einklang steht. Ich sage das dazu. Das, was hier passiert, ist Rechtsbruch, täglicher Rechtsbruch.
Diese Gesetze könnte man natürlich ändern. Man könnte sagen, wir schaffen die Flüchtlingskonvention ab. Man könnte sagen, die Europäische Grundrechtecharta, die von der Menschenwürde jedes Einzelnen redet, gilt für uns nicht mehr. Man könnte sagen, das EU-Recht gilt nicht mehr. Aber das haben wir ja nicht getan. Also derzeit gibt es Standards, Gesetze, die gelten. Die brechen wir. Das ist kein guter Zustand für eine Rechtsgemeinschaft. Mhm. Aber dazu kommt das Moralische, dass wir, was wir jetzt auch in Griechenland sehen, aber auch in Kroatien, an der kroatisch-bosnischen Grenze und anderswo, ist, dass Menschen zur Abschreckung anderer, und obwohl das Geld da wäre, sie menschenwürdig unterzubringen, so behandelt werden, dass ein Signal geschickt werden soll, es geht euch besser in Afghanistan oder es geht euch besser in der Türkei, im Libanon. Bleibt dort, denn in der EU geht es Menschen schlecht. Das ist, man könnte sagen zynisch, aber es ist ja eigentlich gewollt. Das ist ja eine Strategie, die tatsächlich, für die sich Europa, also nicht, das klingt zu nett, wenn man sagt, dass Europa kann nicht darauf stolz sein. Europa müsste sich eigentlich schämen, denn die eigenen Standards werden hier gebrochen. Natürlich könnte man es anders machen. Hier ist auch wichtig, dass viele der Kritiker dieser Zustände oft nicht den nächsten Schritt gehen und sagen, wie man es anders machen könnte. Denn die andere Politik kann kein Zurückgehen sein zu einer Zeit, als im zentralen Mittelmeer im Jahr 150.000 kamen. Keine italienische Partei oder größere Partei im derzeitigen italienischen Parlament, ja auch keine europäische Regierung, will zurück zu dem Jahr 2016. Und keiner, der sich für Menschenrechte einsetzt, sollte das wollen, denn in dem Jahr 2016 sind in Italien, zwischen Nordafrika und Italien, 4.500 Menschen ertrunken. Mhm. Man muss nicht nur den gegenwärtigen Zustand kritisieren, man muss auch sagen, wie es anders möglich ist, als es vor 5, 6 Jahren, vor 4 Jahren war. Und dazu braucht man, und da kommt man nicht daran vorbei, Kooperation mit anderen Ländern. Die Frage ist nicht, ob wir Kooperation haben. Die Frage ist, welche und mit wem. Kooperieren wir mit Libyen, wo wir wissen, dass Menschen misshandelt werden, oder finden wir einen Weg, mit Herkunftsländern oder Transitländern wie Tunesien zu kooperieren? Kooperieren wir mit der Türkei? Und was bieten wir an? Helfen wir Flüchtlingen in der Türkei? Schicken wir Leute zurück nach einer Prüfung? Oder machen wir 24 Stunden Tag und Nacht das Zurückstoßen von Menschen in kleinen Booten? Das sind die Fragen, über die wir reden müssen, denn daran entscheidet sich, wie unsere Grenze aussieht.
Also da geht es nicht nur um Rückführungsabkommen, sondern da geht es auch um Unterstützung in dem jeweiligen Land, ob das jetzt das Herkunftsland oder ein Land ist, das sich um Flüchtlinge kümmert und viele andere Dinge. Also nicht nur Rückführungsabkommen.
Da kommt das Moralische, das Rechtliche und das Politische zusammen. Ein Land wie Tunesien oder Marokko oder auch die Türkei würden ja nicht sagen, wir nehmen einfach Leute zurück. Warum sollten die das tun? Die Türkei hat viel mehr Flüchtlinge als Europa insgesamt. Diese Länder würden natürlich, und das ist keine Erpressung, wie das immer dargestellt wird, das ist Diplomatie, das ist Politik, das machen Europäer auch so. Die würden sagen, wir haben auch Interessen. Und dann ist die Frage, was sind wir bereit zu geben? Ich glaube allerdings, dass wir uns, und das ist auch ein Wechsel in der Debatte, bei denen, die für die Flüchtlingskonvention sind, die ja in wenigen Wochen 70. Geburtstag feiert, wir müssen zugeben, irreguläre Migration geht mit enormen Kosten einher. Durch irreguläre Migration, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, wird das Mittelmeer zur tödlichsten Grenze der Welt. Sterben ständig Menschen. Und politisch erzeugt es einen Eindruck von Belagerung und Krise, der dann den Feinden der Menschenrechte, den Gegnern der europäischen Integration oft hilft, politisch. Es ist legitim zu sagen, wir wollen, dass noch weniger Menschen aus Nordafrika in Boote steigen nach Europa. Die Frage ist, wie erreichen wir das? Und dazu brauchen wir realistischerweise Stichtage, dass wir sagen, ab diesem Tag ist ein Land bereit, jeden oder nach einer Prüfung, jeden, von dem wir das rechtlich können, zurückzunehmen, der oder die keinen Schutz in der EU braucht. Wenn das glaubwürdig ist, dann hören die irregulären Überquerungen des Mittelmeeres, gehen sofort drastisch zurück. Das haben wir immer gesehen. Das haben wir gesehen mit dem Eintreten der EU-Türkei-Erklärung im März 2016. Das haben wir in anderen Teilen der Welt gesehen, zwischen den USA und Kuba in den 90er Jahren. Das heißt, man braucht im Grunde genommen immer die gleiche Verhandlung mit den Marokkanern, mit den Tunesiern, mit den Türken. Wenn ihr bereit seid, ab einem Stichtag Menschen zurückzunehmen, mit dem Ziel, dass sich dann weniger, und zwar nicht, weil wir sie schlecht behandeln, sondern weil es für sie sinnlos ist, weniger Menschen auf den Weg machen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wenn Leute zurückgeschickt werden, dass die dann trotzdem im Einklang mit EU-Recht menschenwürdig behandelt werden und die Chance haben, einen Asylantrag zu stellen. Das ist ein bisschen ein Aufwand, aber das ist, wenn man bedenkt, was da auf dem Spiel steht, tausende Menschenleben, Kontrolle unserer Grenzen, die Flüchtlingskonvention, müsste es doch Staaten in der EU geben, und es sind vielleicht nicht mehr die Mehrheit, aber einige, die dann sagen, wir bemühen uns hier. Wir versuchen noch einmal, menschliche Grenzen im Einklang mit unseren Gesetzen hinzukriegen.
Eine Frage noch. Wir haben vorher über Abschreckung und Pull-Faktoren gesprochen. Jetzt gibt es in Österreich diesen Vorstoß der SPÖ, dass man es Migranten, die schon länger hier leben, einfacher macht, die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Könnte so etwas zu einem Pull-Faktor werden? Also, dass es Menschen motiviert, nach Österreich zu kommen?
Also da ich mich darauf jetzt nicht vorbereitet habe, aber natürlich die Debatte in vielen europäischen Ländern kenne, würde ich einfach vorschlagen, wie man sich da selbst am besten ein Urteil bildet. Also mein Vorschlag an Ihre Hörer und Hörerinnen. Schauen wir uns doch an, wie machen das unsere Nachbarn? Wie ist das in Deutschland? Wie ist das in den Niederlanden? Wie ist das in Frankreich? Wie ist das in der Schweiz? Und betrachten wir auch, worum es geht. Es geht hier um Leute, die legal viele Jahre in Österreich leben, die wir wollen, die einen Status haben, von denen wir sagen, die sind Teil unserer Gesellschaft und deren Kinder hier auf die Welt kommen, die also dann auch hier aufwachsen. Wieso sollte das zu einem Pull-Faktor führen, wenn wir bei Pull-Faktor von irregulärer Migration reden? Wir reden hier von legaler Migration, Menschen mit Aufenthaltsrecht. Die Vorstellung, dass irgendjemand sagt, ich mache mich auf den Weg nach Österreich, wo ich damit rechne, dass ich dann aufgenommen werde, weil ich ein Anrecht habe, nur deswegen, weil dann nach 5 Jahren, und wie gesagt, wenn Sie und ich jetzt nicht automatisch wissen, wie die Regeln in Deutschland oder der Schweiz sind, glauben Sie, dass das ein Syrer in Griechenland weiß? Also ehrlich gesagt, da wird dem Konzept des Pull-Faktors schon sehr, sehr viel untergeschoben, was ich nicht für sehr realistisch halte.
Ja, vielen Dank, Herr Knaus. Danke für das Gespräch und danke für Ihre Einblicke.
Ich danke Ihnen. Grüße aus Berlin.
So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, sagt Gerald Knaus. Denn jetzt begehen manche EU-Staaten fast täglich Rechtsbruch, etwa mit illegalen Pushbacks oder Gewalt gegen geflüchtete Menschen. Eine gemeinsame Asylpolitik der EU ist aber immer noch in weiter Ferne. Man sollte über den eigenen Tellerrand blicken und sich auf die Kooperation mit anderen Ländern konzentrieren, meint der Migrationsexperte. Das Pandemiejahr 2020 ließ übrigens die Asylanträge in Österreich rund um den ersten Lockdown massiv einbrechen. Doch seit einigen Monaten zeigt der Trend auch hier wieder nach oben. Im April 2021 sind knapp 1.500 Anträge gestellt worden. Im Jahr vor der Pandemie waren es 987. Im Jahr 2018 waren es etwas mehr als 1.000. Die Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden, ist in Österreich derzeit doppelt so groß wie die Chance, Asyl zu erhalten. Bei der Staatsbürgerschaft ist es in Österreich nochmal schwerer. Laut dem Migrant Integration Policy Index 2020 ist es in kaum einem Land so schwer wie hier. Dabei zeigen Schweizer Studien, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft positive Effekte auf soziale und ökonomische Integration hat. Deshalb fordert jetzt die SPÖ, wie vorher im Interview angesprochen, eine Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Damit will man es Migranten erleichtern, den österreichischen Pass zu bekommen. Zum Beispiel soll ein in Österreich geborenes Kind automatisch bei Geburt die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn zumindest ein Elternteil 5 Jahre legal in Österreich gelebt hat. Nach 6 Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Österreich soll auch ein Erwachsener einen Rechtsanspruch auf den Erwerb der Staatsbürgerschaft haben. Ob sich ein solches Vorhaben umsetzen lässt, ist noch mehr als fraglich. Migrationsexperte Knaus jedenfalls bezweifelt, dass es sich zu einem Pull-Faktor für Migranten entwickeln könnte. Das war's für heute von mir, Caroline Krause-Sandner. Mitgearbeitet hat heute unsere Brüssel-Korrespondentin Ingrid Steiner-Gaschi. Um Ton und Schnitt hat sich auch heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Mehr zu dem Thema könnt ihr in der Donnerstag-Ausgabe vom Kurier und auf kurier.at lesen. Empfehlt und bewertet den Podcast gerne. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns gerne ein Mail an daily@kurier.at. Ich sag Baba und bis bald!